Adressieren wir doch einfach mal den Elefanten im Raum. Ihr könnt uns nicht sehen und wir können euch auch nicht sehen.
Aber irgendwie ist es doch auch gut, dass überhaupt darüber diskutiert wird.
Also, wenn ihr mich fragt, ist das doch kompletter Blödsinn.
Nee, also sowas kann ich echt nicht schauen. Das Frauenbild in den Filmen geht gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar anders. Hörbar anders ist eine Initiative von Studierenden für Studierende. Wir machen hörbar, was Texte so nicht leisten können. Fragst du dich auch manchmal, wie du Texte der Medienwissenschaft noch einmal ganz anders entschlüsseln kannst? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Hier bekommst du Antworten auf Fragen und vor allem lernst du ganz andere Methoden und Formate kennen, die dich beim Arbeiten mit medienwissenschaftlichen Texten mit ganz neuen Impulsen versorgen.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem letzten Podcast in Hörbar anders. Jetzt habt ihr es fast geschafft, also noch ein letztes Mal die Ohren auf. Heute möchten sich Lena und Melanie den Text Introduction 1970s Feminist Film Theory and the Obsolescent Objects von Laura Mowry anschauen und ihn euch Zuhörern näher bringen. Also schnappt euch doch einfach ein bisschen was zu trinken oder ein paar Snacks und lehnt euch entspannt zurück.
Welchen Film schauen wir eigentlich, Melli?
Also ich habe schon ewig keinen James Bond mehr gesehen, ehrlich gesagt. Also ich hätte da mal wieder voll Bock drauf.
Nee, also sowas kann ich echt nicht schauen. Das Frauenbild in den Filmen geht gar nicht.
Hä, was hast du denn jetzt für ein Problem? Die sind doch eigentlich ganz gut.
Nee, also ich habe mich damit zurzeit ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil wir den Text von Laura Mulvey gelesen haben.
Meinst du jetzt den Visual Pleasure Text?
Ach so, nee, ich meine die Introduction, die an den Text anschließt. Mulvey nutzt nämlich hier ihren alten Text von 1975, um auf die Problematik der Reaktualisierung und Wiederaneignung aufmerksam zu machen. Sie fragt sich, ob diese bestehenden Ansätze, wie bei ihr die visuelle Lust, in unsere heutige Zeit übertragen werden können.
Ah, okay, ja, den Text kenne ich ja sogar. Ja, das würde mich eigentlich auch mal interessieren.
Mulveys Schlussfolgerung ist nämlich:
Es ist offensichtlich, dass derartige Probleme der Repräsentation fortbestehen und nach wie vor analysiert werden müssen. Aber ich ziehe es vor, sie als die Art von Demodé-Objekten zu betrachten, anstatt einfach nur zu suggerieren, dass die Theorien der Vergangenheit für die Gegenwart ohne weiteres relevant sind.
Okay, aber wie genau kommt sie jetzt eigentlich zu diesem Entschluss? Ich meine, sie war sich in ihrem ersten Text doch so sicher, was ihre Theorie angeht. Was hat ihre Meinung dazu jetzt so geändert?
Um das herauszufinden, spulen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Laura Mulvey bezieht sich in ihrem alten Text Visual Pleasure in Narrative Cinema auf Claire Johnston, die nämlich behauptet, dass das Kino patriarchalisch ist. Sie schlussfolgert hieraus, dass männliche Regisseure das Bild der Frau nach ihren eigenen Vorstellungen entwerfen.
Ah, okay, aber Mulvey spricht doch da vom Hollywood-Kino aus den 1930ern bis 50er Jahren. Weil das kann man ja einfach nicht auf heute übertragen. Die Zielgruppe damals war doch ein weißes, heterosexuelles Publikum, also das wäre ja heute ganz anders. Die sogenannte Heteronormativität war doch laut Mulvey in der Gesellschaft etabliert.
Heißt Heteronormativität, dass es eine Verbindung zwischen Geschlechterrollen und Herrschaftsverhältnissen gibt?
Ja, genau. Dem Mann wird nämlich aufgrund seines Geschlechts mehr Macht zugeschrieben als der Frau. Und laut Mulvey spiegelt sich das auch auf der Kinoleinwand wider. Letztes Semester hatten wir uns ja zum Beispiel auch über diese Schaulust unterhalten. Das Kino unterstützt das nämlich auch noch oder erzeugt das auch noch umso mehr. Es bietet den Besuchern nämlich eine geschlossene und verdunkelte Erzählwelt. Dadurch entsteht eine voyeuristische Distanziertheit sowie eine Projektion der eigenen unterdrückten Wünsche, welche damit auf den Schauspieler übertragen werden.
Okay, das ging jetzt schnell. Fassen wir noch einmal zusammen. Durch den Aufbau des Kinos bilden sich folglich Kodierungen, die die Geschlechter weiblich, männlich aufteilen und ihr verschieden gewichtete Macht zuschreiben. Hierbei sind die Frauen der Macht unterworfen und genau das spiegelt sich auf der Kinoleinwand.
Eigentlich schon krass, oder?
Ja, vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass ja bis heute noch diese Schaulust auf der Kinoleinwand zu finden ist.
Stimmt, ja, denk zum Beispiel mal an James Bond und auch an die Bond-Girls. Da werden die Frauen ja schon immer objektiviert. Eigentlich sind die Frauen dort auch nur dabei, um gut auszusehen. Eine richtige Rolle haben sie ja auch nicht wirklich.
Ja gut, die Frauenrolle im Film braucht man halt, damit jemand verführt oder gerettet wird. Und dann heißen die am besten auch noch Pussy Galore oder Holly Goodhead.
Oh Mann. Wobei man auch sagen muss, dass sich das ja auch im Laufe der Zeit geändert hat.
Aber genau darum geht es Laura Malvia. Sie will durch ihre Theorie herausfinden, ob diese Ansätze noch aktuell sind.
Aber kann denn eine Theorie aus den 70er Jahren heute überhaupt noch aktuell sein? Ich meine, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten sozial, politisch und auch ökologisch so krass verändert. Müssen diese alten Ansätze nicht vielleicht komplett ersetzt werden?
Malvi sagt, dafür müssten wir zum einen die bis dahin vernachlässigten Aspekte, welche die Politik des Visual Pleasures geprägt haben, berücksichtigen.
Ja, okay, aber die Zeit, wie wir sie bis heute kennen, wurde bisher als linear im Hinblick auf den feministischen Filmdiskurs gesehen. Also das eine passierte ja nach dem anderen.
Aber so kann das ja gar nicht ablaufen.
Ja, genau. Wir haben nämlich viele verschiedene Zeitlichkeiten, die nebeneinander stattfinden und ineinandergreifen. Auch die traditionelle Geschichte sollte einmal hinterfragt und auch neu gedacht werden. Ich meine, bisher wurden die 70er aus einer meist männlichen Sichtweise beschrieben. Und genau hier wird es Zeit, einen anderen Blick zu wagen.
Laura Malvi blickt noch einmal zurück auf die Filmtheorie und den Feminismus in den 70ern, um sich neue Kontexte anzueignen.
Malvi sagt, dass sich die Filmkultur der 70er Jahre durch radikale Experimente im kritischen Schreiben und Filmemachen definiert. Diese Experimente basierten laut ihr auf nicht-akademischen Theorien, bei denen die politischen und ökologischen Aspekte komplett vernachlässigt wurden.
Die Feministen wurden zu dieser Zeit mit dem Einfluss von Freud und seiner psychoanalytischen Theorie assoziiert. Im selben Zug kamen auch mehr Fragen auf politischer Ebene, wie zum Beispiel über Sexualität und Geschlechter, auf.
Okay, der Feminismus ist ja heutzutage auch immer noch total aktuell und ein spannendes Thema. Lena, hast du schon mal von dem Slogan, das Persönliche ist politisch, gehört?
Meinst du damit politische Dinge, die uns als Frauen im Alltag einschränken? Sowas wie zum Beispiel, dass Frauen bis 1977 nur arbeiten durften, wenn sie das mit ihrer Pflicht als Hausfrau vereinbaren konnten?
Ja, genau, sowas. Oder auch zum Beispiel das Wahl- oder Bildungsrecht und solche Sachen. Diese Rechte variieren ja auch von Kultur zu Kultur.
Ja, und es gibt ja noch viel mehr Variationen in unterschiedlichen Kulturen. Malvi spricht ja in dem Zusammenhang auch noch die Darstellung der Frau im Kino und auf der Leinwand an.
Genau, ja. Die Frau wird nämlich ihrer Meinung nach als Spektakel betrachtet und in verschiedenen Kulturen wird ja eben diese Frau als Spektakel auch ganz anders verstanden.
Am deutlichsten ist der Unterschied hier zwischen Hollywood-Kino und dem postrevolutionären Iran der 70er zu erkennen.
Okay, aber das sind ja schon ziemlich starke Gegensätze, oder?
Ja, aber Malvi sagt...
In der Gegenüberstellung zweier völlig unterschiedlicher sozialer und symbolischer Kontexte möchte ich vorschlagen, dass Weiblichkeit in beiden Fällen als Signifikanz des Sexuellen verstanden wird. Die Filmsprachen, die sich dann materialisieren, weisen zunächst auf die Verschiebung und Instabilität des Signifikanten hin und bestätigen dann die Zentralität weiblicher Sexualität in einer Gesellschaft, die sie zu verdrängen versucht, ebenso wie in einer Gesellschaft, in der sie als Spektakel kommodifiziert wird. Diese kurze Diskussion ist der Versuch, politische und ökonomische Faktoren in die Debatten über das psychische und semiotische Bild der Frau einzubringen.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Frau zu so einem Spektakel wurde?
Also, gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine wirtschaftliche Überproduktion, wodurch ein Überschuss an materiellen Gütern und ein Mangel an Konsumenten entstand. Jetzt musste alles, sowohl die Werbung als auch das Marketing, perfektioniert werden, um es an ein Massenpublikum auszurichten. Wegen dieser wirtschaftlichen Lage wurde die Frau noch verstärkt auf die Leinwand gebracht, um die ideologischen Risse mit erotischem Glanz zu verdecken.
Was für ein absurdes Denken.
Aber echt. Dazu kam, dass zum Ende des Ersten Weltkriegs das Hollywood-Kino dann zu einem internationalen Kino wurde. Das heißt, nahezu überall galt dieses Erscheinungsbild der Frau. Dadurch kam dieses Bild der Frau auch im Iran an. 1979 gab es hier eine Revolution, die zur Folge hatte, dass das iranische Kino von allen amerikanischen Einflüssen bereinigt wurde.
Ja, genau, du hast recht. Der Auftritt der Frau wurde nämlich streng reguliert und zensiert. Alle amerikanischen Zusammenhänge wurden rausgelöscht und fanden den Einklang mit der religiösen Ideologie.
Genau. Nach und nach wurde ein iranisches Kino geschaffen, in dem von nun an die erotische Weiblichkeit durch ihre Verschleierung signalisiert wurde. Die Kinoleinwand wurde zudem als eine Art öffentliche Kastration verstanden, sodass Frauen dem männlichen Zuschauer stets verschleiert erscheinen mussten. Das alles diente dazu, Frauen als bescheiden und keusch darzustellen und sie davon zu bewahren, sexuelle Fetische zu werden. Das aber verstärkte das untergeordnete Machtverhältnis der Frauen den Männern gegenüber nur noch mehr.
Oh Mann, das muss ja echt richtig schlimm gewesen sein für die Frauen. Die wurden ja komplett unterdrückt und als schwächeres Geschlecht dargestellt.
Auf der einen Seite bekamen die Frauen die Möglichkeit, dass auch sie Berufe in der Filmindustrie ausüben durften. Aber auf der anderen Seite waren sie weiterhin von ideologischen Spannungen belastet. Malvi selbst benennt es so.
Diese skizzenhafte Gegenüberstellung zwischen der Ära des Hollywood-Studiosystems und dem Kino der Islamischen Republik Iran soll die Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten lenken, die Frauen für die patriarchalische Gesellschaft darstellen und wie diese Schwierigkeiten in ihren verschiedenen Kinos symptomatisch auftreten.
Und ist das jetzt alles, was Malvi in diesem Text herausgefunden hat?
Nein, es gibt noch eine Sache. Und zwar hat sie sich nun noch einmal die Filmtheorie im historischen Kontext angeschaut, um damit die vernachlässigten Themen aufzugreifen. Und genau das sollten wir mit historischen Konzepten tun, die wir in unsere heutige Zeit übertragen wollen.
Stimmt, das habe ich jetzt fast vergessen. Hier nennt Malvi doch die Begriffe der Obsoleszenz bzw. den französischen Begriff Démodé. Die Begriffe beschreiben Vergangenes, welches nicht einfach wiederholbar ist. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie bei ihrem Text Visual Pleasure and Narrative Cinema. Ihre theoretischen Konzepte sollen wiederbelebt werden. Dafür müssen sie aber im Hinblick auf aktuelle Hintergründe wiederverwertet werden und in den Kreislauf des Diskurses zurückgeführt werden.
Ja, richtig. Ein veraltetes oder ein Démodé-Objekt hat seinen Gebrauchswert von seinem Platz in einem gegebenen System abgeleitet. Es kann aber später mit einer veränderten Bedeutung zurückkommen. Hierfür sollte jede Wiederaneignung oder Wiederverwertung feministischer Theorien im Sinne der gegenwärtigen Unterdrückung von Frauen neu interpretiert werden.
Genau, und wie wir anfangs erwähnten, lässt sich laut Laura Malvi sagen, dass derartige Probleme immer fortbestehen werden und analysiert werden müssen. Aber sie zieht es vor, diese als Démodé-Objekte zu betrachten, anstatt sich einzureden, dass die Theorien der Vergangenheit für die Gegenwart ohne weiteres relevant sind.
Ich habe versucht zu rekapitulieren, wie damals die feministische Theorie der 1970er Jahre ein Instrument zur Analyse von Frauenbildern in einer patriarchalischen Gesellschaft lieferte, in der Weiblichkeit und Sexualität frauenfeindlich verdrängt und verzerrt wurden. Und, um es zu wiederholen, das Kino war das soziale und symbolische Terrain, in dem diese Bilder blühten und schwankten. Es ist offensichtlich, dass derartige Probleme der Repräsentation fortbestehen und nach wie vor analysiert werden müssen.
Das ist doch jetzt echt ein schönes Ende. Damit können wir doch dieses Thema nun abschließen. Und jetzt verstehe ich ehrlich gesagt auch, warum du den James-Bond-Film nicht anschauen wolltest.
Dann lass uns doch einfach den hier nehmen.